Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Juli. Mit Planetariumsdirektor Dr. Björn Voss.
Im Juli herrscht der Hochsommer am Sternenhimmel. Auch wenn die Tage nach der Sommersonnenwende Ende Juni nun bereits schon wieder kürzer werden und die Nächte länger, so sind es doch die Sternbilder des Sommers, die erst jetzt vollständig die Himmelsbühne zur besten Zeit besetzen und uns die Sterne des Sommers in der prächtig leuchtenden Sommermilchstraße erst richtig erleben lassen. Im Juni, zu Beginn des Sommers, war das noch schwierig. Es herrscht zu Beginn nach wie vor die Zeit der Mitternachtsdämmerung. Das heißt, es wird bis Ende Juli noch nicht vollständig dunkel. Erst in der letzten Hälfte oder im letzten Drittel des Monats erleben wir tatsächlich wieder dunkle Sommernächte. Zu Anfang sind die Nächte noch zu kurz. Zu Beginn des Juli geht die Sonne abends kurz vor 10 Uhr in Hamburg unter, 21.52 Uhr am 1. Juli und um 4.56 Uhr schon wieder auf. Damit ist die dunkle Nacht eigentlich gar nicht vorhanden. Die Sonne sinkt nicht 18 Grad unter den Horizont, was sie müsste, damit es ganz dunkel würde am Sternenhimmel, sondern nachdem sie im Nordwesten unter den Horizont wandert, läuft sie im Norden so flach unterhalb der Horizontlinie, dass ein bisschen Dämmerungslicht auch im Norden, auch in der Mitte der Nacht übrig bleibt, eben jene Mitternachtsdämmerung, die nichts weiter darstellt als einen direkten Übergang der Abend- zur Morgendämmerung. Und die Morgendämmerung, jetzt der Zeitraum, zu dem die Sterne bereits wieder vom Himmel verschwinden, ist kurz vor 3 Uhr morgens oder so gegen 3 Uhr morgens und kurz vor 5 Uhr geht die Sonne dann bereits wieder auf. Die sogenannte astronomische Dämmerung, also eben jenen Zeitraum, in dem es ganz dunkel wird, den erleben wir Anfang Juli nicht, wohl aber die sogenannte nautische Dämmerung mit dem Kriterium, dass die Sonne 12 Grad unterhalb des Horizonts sein solle, bei der dann immerhin die Sternbilder fast vollständig zu sehen sind, aber die schwächsten Sterne und eben auch die Milchstraße am Nachthimmel nicht klar zu sehen sind. Dafür bleibt es dann bei uns in Hamburg anfangs noch zu hell. An das Ende des Monats, am 31. Juli, geht die Sonne bereits um etwa 8:45 Uhr unter, erst 5:30 Uhr morgens wieder auf. Die Zeit der halbwegs ausreichenden Dunkelheit, der sogenannten nautischen Dämmerung, hat sich von 2¼ auf fast 5 Stunden verdoppelt. Und selbst die Zeit der richtigen Finsternis, der astronomischen Dämmerung, die kehrt nun mit wenn auch nur knapp einer Stunde in der Mitte der Nacht, nämlich so gegen 1 Uhr bis 2 Uhr nachts, wieder ein. Und in dieser Zeit, in der richtigen Finsternis also, kann man dann erst die Sommermilchstraße richtig sehen und auch die Sternschnuppen, die Ende Juli vermehrt auftreten, dazu später mehr, richtig genießen. Dafür braucht es die vollständige Dunkelheit. Das alles ist natürlich ein bisschen mit Augenzwinkern zu betrachten, denn innerhalb der Stadt haben wir sowieso keine vollständige Dunkelheit. All dies ist also relevant nur dann, wenn wir die Stadt verlassen und von einem wirklich dunklen Ort aus zum Sternenhimmel schauen, etwa von Nordfriesland aus. Die Nacht beginnt Anfang Juli relativ spät, erst kurz vor 12 Uhr kann man die Sterne einigermaßen gut sehen. Und wenn man sich dann im Rund umschaut, dann sieht man im Westen in halber Höhe die markanten 7 Sterne des großen Wagens. Der Schwung der Deichsel des Wagens, dieser himmlischen Figur, weist nach links unten auf den hellen Stern Arcturus, den hellsten Stern des nördlichen Himmels, der nördlichen Hälfte des Sternenhimmels. Und der jetzt im Westen ebenfalls bereits sich zum Untergang neigt. Er zählt zum Frühlingssternenhimmel. Wie immer im Jahreslauf sieht man ja die Sterne der vorangehenden Jahreszeit noch im Westen untergehen und die Sterne der nachfolgenden Jahreszeit bereits in den Morgenstunden im Osten aufgehen. Und so sieht man jetzt im Sommer eben die Frühlingssternbilder im Westen am frühen Abend sich verabschieden. Noch am 1. Juli sieht man das sogenannte Frühlingsdreieck, bestehend aus Arcturus, dann dem direkt darunter tief am Horizont stehenden Stern Spica in der Jungfrau und weiter Richtung Nordwesten sogar noch dem Stern Regulus im Löwen. Dieses Frühlingsdreieck untergehen. Kurz nach Mitternacht ist es dann aber bereits verschwunden, beziehungsweise die Sterne Spica und Regulus gehen bald unter. Nur der Arcturus bleibt uns die ganze Sommernacht durch fast erhalten und bleibt bis zum frühen Morgen dann tief im Westen stehen. Am frühen Abend dagegen sieht man, wenn man entlang des Horizonts weiterschaut, also vom großen Wagen, den Bogen runter zu Arcturus, weiter hinab zum Horizont zum Stern Spica, dann sieht man, wenn man sich von Spica aus Richtung links, also Richtung Osten wendet oder genauer gesagt Richtung Osten dreht, aber im Süden stoppt, dann sieht man genau, also im Süden, flach über dem Horizont, den hellen Stern Antares, rötlich leuchtend, der Hauptstern, das Herz des Sternbilds Skorpion, das vielleicht schönste Sommersternbild, das allerdings bei uns in Hamburg gleichwohl nicht so prächtig ist, denn man sieht es bei uns nur halb, nur die obere Hälfte des berühmten Tieres. Die untere Hälfte bleibt uns verborgen. Hamburg ist zu weit nördlich dafür. Erst südlich der Alpen sieht man es komplett und sieht dann auch den gebogenen Schwanz und Stachel des Skorpions, der ihn erst zum markanten, besonders eindrucksvollen Sternbild macht. Gleichwohl, den hellsten Stern Antares, den sieht man bei uns eben genau im Süden jetzt zu Beginn der Sommernacht, flach über dem Horizont. Oberhalb des Antares, also oberhalb des Sternbilds Skorpion, befindet sich eine Region mit einigen weniger hellen Sternen. Dort haben sich unsere Vorfahren, die alten Griechen, einige ihrer Halbgötter der Sagenwelt vorgestellt. Man kann sagen, der Frühsommer ist die Zeit der Halbgötter am Sternenhimmel. Direkt über dem Skorpion der Ophiuchus, die Lateiner sagen dazu Aesculap, also der Halbgott, der die Heilkunst symbolisiert und der tatsächlich auf Deutsch unter Deutschen, auf deutschen Sternkarten als der Schlangenträger bekannt ist und tatsächlich eine menschliche Figur, also die eine große Schlange trägt. Und das ist die gleiche Symbolik, die man auch vom Aesculap-Stab der Apotheker, der Ärzte kennt, diese Schlange, die sich da windet. Das ist diese gleiche Symbolik. Und darüber der Herkules, der wahrscheinlich berühmteste aller Helden der griechischen antiken Sagenwelt, der hoch oben, sogar noch höher als der Stern Arcturus steht und jetzt am frühen Abend, ziemlich genau im Süden, ziemlich hoch am Himmel prangt, allerdings als Figur nicht sehr auffällig ist. Zwischen Herkules und dem Stern Arcturus, den wir vorher erwähnten, dieser sehr helle Stern, der hellste am Nordhimmel, befindet sich das kleine, unscheinbare Halbrund der Krone, der nördlichen Krone, Corona Borealis. Ein eigentlich unauffälliges Sternbild, das jetzt aber im Sommer ein bisschen Prominenz erlangt oder erlangen wird, denn Astronomen erwarten dort eine Sternenexplosion, eine Nova, wie man sagt. Zwei alte Sterne umkreisen einander und aufgrund besonderer Begebenheiten, Material strömt von einem zum anderen, der andere sammelt es. Irgendwann ist eine kritische Masse erreicht, eine gewaltige Explosion von Sternenmaterial folgt. Aufgrund dieser Begebenheiten erwartet man ein helles Aufleuchten dort, denn diese besagte Explosion aus der großen Ferne, tausende Lichtjahre, ist das eben nicht als das zu sehen, was es eigentlich ist, sondern nur als das scheinbare Aufleuchten eines kleinen Punktes, eines vermeintlichen Sternes eben im Laufe einiger Stunden, einiger Tage, obwohl es eben in Wirklichkeit eine gewaltige Explosion dort draußen im All darstellt. Dort wird dann ein Stern erscheinen, als diesen sieht man diese Explosion, diese Nova. Und weil es wie ein neuer Stern erscheint, nennt man es ja so, Nova, neu, weil man früher in der Antike durchaus solche Phänomene schon beobachtete, sie aber nicht einzuordnen wusste und deswegen eben für einen neuen Stern hielt. Und das wird kurzlebig sein. Diese Nova kann jederzeit aufleuchten. Die Astronomen wissen, dass sie diesen Sommer kommen wird, im Juli, im August, im September. Aber wann genau? Das lässt sich nicht vorhersagen. Plötzlich wird sie erscheinen, ungefähr so hell wie die Sterne des großen Wagens. Nicht ganz so hell wie der Stern Arcturus, also man muss schon genau hinschauen zu diesem Sternbild der nördlichen Krone. Experten werden dann merken, da ist ein Stern mehr, der da nicht hingehört. Das ist eben jene Nova. Aber sie wird nur für ein, zwei Tage, ein, zwei Nächte so deutlich zu sehen sein. Danach wird sie auch recht bald verblassen. Es ist ja nur, in Anführungszeichen, nur eine Explosion, die dann eben bald verblasst, bald endet. Und so wird man vielleicht noch einige Tage mehr im Fernglas verfolgen können, wie dieser Gast am Sternenhimmel wieder verblasst. Und nach einer Woche ist dann bereits alles ganz vorüber, aus unserer Sicht des Auges und der einfachen optischen Instrumente jedenfalls. Blicken wir weiter zu den Sternen, die konstant leuchten und uns in jeder Sommernacht begleiten. Links des Herkules, weit links des Arcturus also, jetzt in Richtung Osten am frühen Sommerabend, geht das Sommerdreieck auf. Drei helle Sterne entlang der Milchstraße. Die Milchstraße sieht man, wie vorab erläutert, gleichwohl am frühen Sommerabend noch nicht so prachtvoll. Da braucht es die dunklen Nächte des späten Juli, um sie zu sehen. Aber dennoch, diese drei Sterne, die sind einprägsam. Das Sommerdreieck, die drei hellsten Sterne dreier eigener Sternbilder. Oben rechts Vega im Sternbild Leier, ein altes Musikinstrument, der hellste der drei Sterne. Oben links der Stern Deneb im Sternbild Schwan und die untere Spitze der Stern Altair im Sternbild Adler. Der Schwan, das markanteste Sternbild an unserem nördlichen Sommersternenhimmel. Der Skorpion ist ja leider nicht ganz zu sehen bei uns. Also ist der Schwan dann das, was uns bleibt, aber gleichwohl prächtig. Eine riesige Kreuzform, man sagt auch Kreuz des Nordens zum Schwan. Ein bisschen wie ein christliches Kreuz geformt, also mit einer langen und einer schmalen Seite oder einem langen und einem schmalen Balken. Und der lange Balken, das ist natürlich bei dem fliegenden Schwan der lange Hals, der entlang der Milchstraße nach unten zeigt. Deneb, der helle Stern, stellt die Schwanzfedern dar und dann gibt es eben gekreuzt dazu, nach links und rechts aus der Milchstraße herausragend, senkrecht zum Verlauf der Milchstraße, die Flügel des Schwans. So breitet sich der Schwan also aus, mit weit ausgebreiteten Schwingen fliegt er da gleichsam die Milchstraße hinab. Hinab Richtung Adler, hinab Richtung des Sterns Altair und noch weiter hinab, unterhalb von Altair, also unterhalb der unteren Spitze des Sommerdreiecks, dort wo die Milchstraße dann, wenn man sie klar sieht, den Horizont berührt bei uns in Hamburg. Dort steht das Sternbild des Schützen. Und da blicken wir in unserer Sternenstadt der Milchstraße quasi Richtung Zentrum, Richtung Downtown Milky Way. Denn das, was wir als Band, als leuchtenden Streifen am Himmel sehen, ist ja nichts weiter als das Licht von Milliarden von Sternen, also Milliarden ferner Sonnen, die wir nicht mehr einzeln auflösen können, sondern die vor unserem Auge zu einem gemeinsamen zusammenhängenden Leuchten verschmelzen. Wer ein Fernglas oder ein Fernrohr dort hineinrichtet, wie Galileo Galilei es vor 415 Jahren zum ersten Mal tat, der sieht die Sternenpracht, der erkennt, dass diese leuchtende Fläche in Wirklichkeit eine Unzahl von Sternen ist. Und das ist kein Band, kein Ring, der uns umgibt. Wir sind ja nichts Besonderes, von einem riesigen Ring aus unzähligen Sternen umgeben wären, sondern es ist unsere Innenansicht einer riesigen flachen Scheibe, eines Pfannkuchen aus Sternen, salopp gesagt, bei dem wir ein bisschen abseits der Mitte stehen, so auf halbem Weg von der Mitte zum Rand, bei dem wir nur die unmittelbare Umgebung tatsächlich derart überblicken können, dass wir die einzelnen Sterne sehen, bei der wir aber alles Weitere, alles, was ferner entfernt ist, 99% dieser Milchstraße, 99% dieses Pfannkuchens, der aus Sternen besteht, eben nicht in Form einzelner Sternenpunkte sehen können am Nachthimmel, sondern nur in Form dieses scheinbar zusammenhängenden Leuchtens. Unsere Innenansicht, wie so eine Ameise, die auf einem Teller sitzt, ein anderer Vergleich, und den Tellerrand eben auch als Ring um sich herum wahrnimmt, obwohl es ja eigentlich eben eine flache Scheibe ist. Ja, das ist also unsere Milchstraße, eigentlich das prachtvollste am Sommerhimmel, aber im Juli müssen wir noch bis zum Ende des Monats warten, um sie zu sehen. Erst im August ist dann eigentlich die Primetime, wo man die Milchstraße jeden Abend wunderbar sehen kann. Aber in der Sommernacht gibt es auch noch weitere Dinge zu entdecken. Ich habe bisher über den frühen Abend gesprochen und lassen wir die Nacht in Gedanken ein bisschen weiter verstreichen. Wenn wir bis zum frühen Morgen warten, vielleicht bis 2 Uhr morgens, dann verschiebt sich natürlich alles am Sternenhimmel. Infolge der Erddrehung scheint es ja so, als würde alles um uns kreisen dort am Sternenhimmel. Die Sternbilder rücken also ein Stück nach Westen. Und so ist dann am frühen Morgen im Westen das Frühlingsdreieck bereits verschwunden bis auf den Stern Arcturus, wie schon erwähnt. Das Sommerdreieck steht dann am frühen Morgen hoch im Süden, also in der besten Location am Sternenhimmel, genau im Süden, wo alle Sterne, alle Sternbilder ihren höchsten Stand im Laufe ihrer nächtlichen Wanderung erreichen. Und im Osten, da gehen jetzt bereits schon am frühen Morgen die Sterne des Herbstes auf. Und einprägsam ist da vor allem das Sternbild Pegasus, man nennt es auch das Herbstquadrat, da der Pegasus eigentlich ein fliegendes Pferd aus der griechischen Sagenwelt auf den ersten Blick in seiner Variante am Sternenhimmel wie ein großes Quadrat erscheint, das gleichwohl auf der Seite, auf der Spitze steht, also wie so ein Stoppschild jetzt im Osten sich erhebt. Und umgeben oder begleitet ist das Sternbild Pegasus jetzt am frühen Morgen von zweien der Planeten. Am Abend jetzt im Sommer sieht man keinen der Planeten, keines der Geschwister unserer Erde, aber am frühen Morgen sieht man den Saturn und den Mars. Der Planet Saturn als heller Stern rechts unterhalb des Pegasus, des Stoppschildes gleichsam, und den Planeten Mars, der ein bisschen später nachrückt. Der Saturn ist schon gegen 1:30 Uhr morgens zu sehen, der Mars erst gegen 3 Uhr morgens. Der steht dann links unterhalb des Pegasus-Quadrats. Und im Nordosten geht dann bald am frühen Morgen, so vielleicht gegen 3:30 Uhr morgens, bereits der Planet Jupiter auf, der als hell funkelnder Morgenstern dann unsere Zeiten vor dem Sonnenaufgang im späten Juli verschönern wird. Anfang Juli noch schwierig zu sehen, aber Ende Juli dann umso deutlicher. Der Jupiter gemeinsam mit dem Siebengestirn, den Plejaden, eigentlich eine Formation, die in den Herbst, in den Winter gehört, aber am frühen Morgen sieht man sie bereits schon. Das war der Blick in die frühe Julinacht zu Beginn des Monats. Bis zum Ende des Juli hat sich das alles noch einmal gewaltig verschoben. Ende Juli hat sich die Erde so weit um die Sonne herum bewegt auf ihrer jährlichen Bahn, dass auch das, was wir am Abend sehen, schon ein bisschen anders aussieht als zu Anfang Juli. In den kurzen Sommernächten sind diese Änderungen im Laufe des Monats besonders prägnant. Und so sehen wir jetzt zum Ende des Juli bereits das Frühlingsdreieck gar nicht mehr am Abend. Da hat man also Anfang Juli noch die Chance, aber Ende Juli nicht mehr. Und Ende Juli ist es auch so, dass das Sommerdreieck, das zu Beginn des Monats noch abends im Osten aufging, jetzt zu Ende des Monats abends bereits hoch im Süden steht. Also wir haben starke Verschiebungen am Sommersternenhimmel schon innerhalb dieses nur einen Monats. Gleich so auch die Planeten, die sehen wir zu Anfang des Juli, erst unmittelbar bevor es hell wird. Insbesondere den Jupiter, den sucht man, der ist noch schwierig zu sehen Anfang des Monats. Ende des Monats dagegen umso einfacher. Ende des Monats gehen all die Planeten bereits etwas früher auf. Der Saturn schon vor Mitternacht, der Mars bereits um 1:30 Uhr morgens. Und selbst auf den Jupiter muss man nicht lange warten. Er steht um 2:30 am Sternenhimmel und noch in der vollständigen Dunkelheit, also ist er zu sehen. Höhepunkt des Himmelslaufs im Juli wird sein, dass man Ende des Monats, zum 31.07. also, die Planeten Jupiter, Mars und den Mond, die abnehmende Mondsichel, in einer wunderschönen Kombination am östlichen Sternenhimmel morgens sehen wird. Das ist für mich das Highlight des Sommerhimmels, jetzt im Juli. Am 30. Juli haben wir eine Anordnung, bei der im Osten der Planet Jupiter hell strahlend, der Mars ein bisschen weniger hell und der Stern Aldebaran im Sternbild Stier gemeinsam im Osten als Dreigestirn gleichsam aufgehen werden. Und unweit rechts davon steht die Sichel, abnehmende Sichel des Mondes beim Siebengestirn, bei den Plejaden. Also im Grunde so ein Fünfgestirn am Himmel. Die zwei Planeten, der Stern Aldebaran, die abnehmende Mondsichel und das Siebengestirn, die Plejaden. Am 30. Juli morgens hat man die Chance, das zu sehen. Am 31. Juli nochmals, dann ist die Mondsichel zwar schon ein Stück weiter gewandert, ist noch ein bisschen schmaler geworden und steht dann nicht mehr bei den Plejaden, dem Siebengestirn, sondern schon links der Planeten Jupiter und Saturn. Ein ähnlich schöner Anblick, also gewissermaßen ein Zweiklang. Am 30. Juli morgens und am 31. Juli morgens der schönste Anblick des Sternenhimmels im Monat Juli. Ja, und eine letzte Besonderheit ist, dass man Ende des Monats zunehmend viele Sternschnuppen sieht. Meteore, die über den Himmel ziehen und immer zahlreicher werden zum Ende des Juli hin. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil es immer dunkler wird. Die Nächte sind Mitte Juli noch zu hell. Ende Juli werden sie erst richtig dunkel. Und die Dunkelheit nimmt in großen Schritten zu in den letzten Tagen des Monats. Umso besser sieht man die Sternschnuppen. Das ist ein wesentlicher Faktor. Sternschnuppen leuchten schwach und sind mehr als vieles andere am Himmel angewiesen darauf, dass man sie in vollständiger Dunkelheit betrachten kann. Aber die Sternschnuppen werden auch von selbst zahlreicher. Also selbst aus Sicht eines hypothetischen Betrachters, der es immer gleich dunkel hätte, würden die Sternschnuppen zunehmen. Denn die Erde gelangt auf ihrer Bahn um die Sonne herum in eine Region des Sonnensystems, wo besonders viele kleine staubkorngroße Teilchen die Bahn unseres Planeten kreuzen. Und wann immer eines davon mit seinen vielen Kilometern pro Sekunde, mit denen es herangerast kommt, in die Lufthülle unserer Erde hineinrast und dabei aufleuchtet, umso mehr sieht man dann also immer mehr eine Sternschnuppe, weil immer mehr dieser Teilchen den Weg, die Bahn unserer Erde kreuzen. Man spricht von einem Sternschnuppenstrom und gibt dem auch einen Namen. Es sind die Perseiden-Meteore, benannt nach dem Sternbild Perseus, aus dessen Richtung am Himmel sie scheinbar kommen, die im August am besten zu sehen sein werden. Jetzt im Juli beginnt es schon Und seinen Höhepunkt erreicht diese Aktivität der Perseiden-Sternschnuppen und damit die Anzahl der prachtvollen Meteore, die den Sternhimmel schmücken, Mitte August. Und darüber werden wir näher berichten, wenn es dann im nächsten Monat um den Sternhimmel im August geht. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die Nächte des Juli 2024. Immer klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Björn Voss.